Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moin Melinka und ich bin CEO der Axis International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Wir führen ja viele Interviews mit vielen Interviewpartnern. Wenn man das Stimmungsbild zusammenfasst, dann würde ich sagen, so in Deutschland kommt langsam der Unmut der Bevölkerung auf. Es gärt und kocht in Deutschland. Das Volk steht auf gegen die Politik und stellt die Frage, ob wir unsere Wirtschaft nicht mutwillig gegen die Wand fahren. Jetzt gibt es spannenderweise eine neueste Statistik. Die gibt es von Professor Isaac Ben Israel aus Tel Aviv. Und die sagt aus, dass etwa 4 bis 5 Wochen nach Ausbruch der Infektion das exponentielle Wachstum aufhört. Das heißt, die Neuinfektionszahl pro Tag hören auf und nach rund 70 Tagen kommt die Neuinfektion zum Erliegen. Ist doch eigentlich schon mal eine positive Statistik. Ja, aber das Spannende ist, und das gilt in allen untersuchten Ländern weltweit, egal ob nun die Länder mit laxen Maßnahmen dagegen gegangen sind oder Ländern, in denen der wirtschaftliche Stillstand verordnet wurde. Entscheidend wird sein, wann wird dieser Lockdown beendet sein wird. Es droht tatsächlich eine wirtschaftliche Katastrophe, wenn die Volkswirtschaften diesen Lockdown nicht rasch beenden werden. Was glauben Sie, wie groß wird der Schaden sein, den wir da zu verdauen haben?
Also zunächst mal guten Morgen, liebe Zuhörer. Guten Morgen, Herr Heinrich. Ich mache jetzt eigentlich etwas, was ich sonst nicht tue. Wir wagen jetzt mal einen ganz, ganz winzigen Ausflug in die Virologie. Jeder Vermögensverwalter muss sich zwangsläufig, wenn er sorgfältig arbeitet, mit diesem Thema auseinandersetzen. Das habe ich auch getan. Und ich bin für mich oder für uns, für unsere Planung und für unsere Entscheidungsfindung zu folgenden Erkenntnissen gekommen. Wir haben auf der ganzen, nehmen wir an, Skala von 1 bis 10, dann fangen wir mal mit den harmlosesten Viren an, wie zum Beispiel Influenza oder Herpes Simplex, und hören mit dem kompliziertesten auf, wie zum Beispiel HIV oder Ebola. Stufen wir das mal Einfachheit halber zwischen 1 und 10. Wir haben Viren, die sind relativ primitiv, und dann haben wir richtige Diven, und primitiv ist ein Herpes Simplex und eine Diva par excellence ist zum Beispiel das HIV-Virus. Je komplexer und komplizierter dieser Virus ist, desto anfälliger ist er und desto zarter und dievenhafter ist er. Das heißt also, Herpes Simplex, der kann Wochen überleben oder wie auch immer, ist er widerstandsfähig und ist sehr, wie soll ich sagen, sehr simpel, aber in der Wirkung auch relativ harmlos. Und auf der anderen Skala, so wie HIV oder Ebola, sagen wir mal, Herpes Simplex ist eine Stufe 1, Influenza ist eine Stufe 2, dann haben wir Ebola Stufe 7, 8 und das HIV Stufe 10. Gut, jetzt kommt das Spezielle an unserem Corona-Freund. Das Spezielle an diesem Virus ist, er ist relativ harmlos in der Zusammenstellung, da ist er vielleicht Stufe 2 bis 3, aber er ist sehr primitiv, er ist aber dafür sehr widerstandsfähig und er ist dafür auch sehr, sehr aggressiv, wenn er denn dann durchkommt. Und das ist genau das Problem, dass bei dem Verlauf der Fälle sind 90% harmlos, ein kleiner Prozentteil schwierig und davon wiederum ein Bruchteil von Prozenten ist tödlich. Nur bei 2, 3, 4, 5, 6 Millionen Menschen kommen wir da in Zehntausende Tote, Hunderttausende Tote, und das ist genau das Problem und das Dilemma, mit dem wir zu kämpfen haben. Das vorab. Wir haben keinen Bezug in die Vergangenheit. Meine Mutter ist Medizinerin, die ist im Ruhestand, war Internistin ihr Leben lang, mein Bruder ist Onkologe, und selbst bei diesen beiden Personen gehen die Meinungen total auseinander, wie auch von anderen zahlreichen Medizinern aus der Kundschaft und wo wir einfach unsere Meinungen einholen. Die Meinungen gehen komplett auseinander und genau das spiegelt das ganze Dilemma wider. Man kann keine zuverlässigen Aussagen und man kann keine Prognosen diesbezüglich treffen. Das ist zunächst mal die Basis meiner Meinung, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, wann dieser Lockdown beendet sein wird oder sein dürfte. Ich persönlich sage, das Problem wird erst dann endgültig gelöst, wenn ein Impfstoff vorliegt. Und bis dahin werden wir mit diesen Maßnahmen leben müssen. Und wenn eine zweite Welle kommt oder sich anbahnt, werden wieder Maßnahmen getroffen werden. Das ist meine Meinung. Und deswegen in diese komplette Unsicherheit hinein, und das ist im Moment für mich der Fall, treffen wir unsere Anlageentscheide und müssen als Basis unserer Entscheidungsfindung diese absolute Meinungsdiversität und Divergenz und diese Unsicherheit zugrunde legen.
Also ein harter Job, aber es klingt so, als hätten Sie sich Expertenmeinung perfekt reingeholt. Was glauben Sie, welche Branchen werden für lange am Boden bleiben? Welche Aktien werden aus Ihrem Depot rausfliegen oder sind rausgeflogen?
Also, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Und Sie wissen, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass wir, und das ist wirklich das Glück, Das kann man, weil wenn jemand sagt, ich habe diese Entwicklung kommen sehen und Corona kommen sehen, das ist natürlich absoluter Bullshit. Ich habe auch schon wieder mich wahnsinnig aufgeregt in der letzten Zeit, weil ich Kommentare gelesen habe, dass diese idiotischen Crash-Propheten jetzt Corona heranziehen und sich damit berüsten und sagen, siehst du, ich habe es kommen sehen. Die haben überhaupt nichts kommen sehen. Das ist absoluter Schwachsinn und das ist absolute Dummverkaufen der Zuhörer und Zuschauer und der Investoren. Also das finde ich teilweise skandalös. Solche Dinge dürfte man überhaupt gar nicht online stellen. Aber Fakt ist, es gibt Branchen wie zum Beispiel bei Großbanken. Da haben wir schon seit Jahren, das wissen Sie ja, das wissen die Zuhörer. Ich habe meine Meinung nicht geändert, sondern es war einfach jetzt der glückliche Umstand. Wir haben von den Autos die Finger gelassen, wir haben von der Reisebranche die Finger weggelassen, wir haben von den Fluggesellschaften die Finger weggelassen und wir haben von den Großbanken die Finger weggelassen. Und da sind wir auch schon genau da, wo wir die größten Probleme hatten. Diese Titel hatten wir nicht, haben wir, und die Werte hatten wir nicht, haben wir nicht und werden sie auch nicht kaufen. Der einzige überschneidende Punkt, der uns sicher getroffen hat, das ist die, auch in unserem Depot, wir werden später darauf zu sprechen kommen, das sind Luxusgüter. Ich persönlich bin ein großer Fan von dieser Branche, aufgrund der Niedrigzins und der expansiven Geldpolitik, dass die Menschen immer mehr Wertgegenstände kaufen. Und mittlerweile sind zum Beispiel Gucci-Handtaschen und solche Dinge, jetzt ganz plakativ dahergesagt, auch teilweise Geldanlageinstrumente geworden. Also in der Luxusbranche hat es uns erwischt, aber das war es eigentlich dann auch schon. Und instinktiv haben wir auch in unserem Depot Versicherungen. Das ist so ein Zwischenfall. Das kann man noch nicht genau abschätzen. Aber natürlich haben wir auch einige Titel drin, die auch riesen Profiteure dieser Krise sind, wie beispielsweise ja die Online-Händler, Alibaba und so weiter. Das heißt also, die Palette ist sehr, sehr breit. Ich bleibe dabei. Reise, Autos, Flugzeuge, Flugzeugbauer, Fluggesellschaften. Das wird ein ganz großes Desaster werden und da ist die Lösung, also das wird nur über Rettungspakete gehen, aber das ist für uns mittel- und mittel- und wahrscheinlich auch längerfristig kein Kauf.
Kommen wir zur Börse allgemein. Ein DAX bei 10.500. Ich glaube, das ist die schwierigste Frage momentan überhaupt. Ist der zu hoch? Haben wir wie 2008 eine W-Formation? Wie groß ist das Risiko, dass wir wieder bei 8.200 im DAX landen? Also diese Frage ist wahrscheinlich auch sehr schwer einzuschätzen.
Ja gut, ich weiß nicht, ob Sie einen aktuellen Kurs haben. Also wir kämpfen gerade um die 8.300er Marke. Also wir waren ja schon drunter. Also wir sind jetzt rund bei 8.3 im DAX. Das heißt also, 8.5 stimmt auch nicht. Nur, ob jetzt 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 ist völlig irrelevant. Vollkommen irrelevant. Die Frage ist, gehen wir runter oder gehen wir rauf? Und das ist die entscheidende Frage. Ich sage, und Sie kennen mich, ich bin ein hoffnungsloser Bulle, und ich bin auch ein hoffnungsloser Bulle. Ich bin es, ich war es und ich werde es auch immer bleiben, weil die Alternativlosigkeit und die historische Entwicklung und die Performance der Aktie an sich mit keiner Asset-Klasse zu messen ist. Das war so, das ist so und das wird immer so bleiben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sind im Moment in einer Situation, wo wir geschichtlich keinen Bezug haben. Und ich werde langfristig, mittelfristig definitiv auch ein Bulle bleiben. Ich bin es aber kurzfristig nicht. Und ich bin es aus folgenden Gründen kurzfristig nicht. Die Zahlen sind so desaströs und so horrormäßig. Gestern, also die ganzen Einkaufsmanager-Indizes gestern, also wir sprechen da Werte über 50, Wachstum unter 50 rückläufiges Wachstum. Und wir haben gestern zum Beispiel im deutschen verarbeitenden Gewerbe, da sind wir bei 17, in Frankreich bei 10. Das sind also keine, das ist ein Stillstand. Also das ist ein absoluter Zusammenbruch. Gehen wir in Amerika. Alle Jobs, die in den letzten 10 Jahren geschaffen worden sind, sind weg. Wir haben 24 Millionen Jobs verloren in den letzten 5, 6, 7 Wochen. Das ist eine absolute Katastrophe. Der Konsum in den USA liegt am Boden. Es geht ohne Rettungspakete gar nichts mehr. Das Sozialsystem oder das soziale Wesen in den USA ist mit keinem anderen vergleichbar. Das ist ein Horrorszenario, was dort passiert. Häusermarkt eingebrochen, die Produktivitätsindizes und die Einkaufsmanager-Indizes, die sind komplett kollabiert. Der Häusermarkt ist kollabiert, der Ölpreis läuft komplett aus dem Ruder. Das sind also alles Dinge, die im Moment, wie gesagt, ein absolutes Horrorszenario darstellen. Und das passiert natürlich genauso in Europa und genauso, wie gesagt, in den USA, von den südeuropäischen Ländern mal gar nicht zu schweigen. Das ist aber diese Momentaufnahme. Und wenn ich diese Bilder sehe, dann ist es für mich unverständlich, dass der Dow Jones und dass der DAX sich auf diesen Levels halten. Deswegen ist die Rückschlagsgeschwindigkeit sehr, sehr groß. Und das Rückschlagspotenzial und die Rückschlagsgefahr ist für mich immer noch immens groß. Das ist auch der Grund, wieso, und das kommen wir später dazu, wieso unsere Absicherung immer noch drin ist. Wir haben diese Absicherungen nicht drin, um mich nochmal zu wiederholen, um auf den fallenden Markt zu spekulieren. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist die Substanzerhaltung und eben diese berechtigte Angst vor massiven Rückschlägen. Das zu der momentanen Situation. Der Ausblick wird sein, wie schnell wird die Recovery sein. Und das habe ich gesagt, sie wird sehr schnell, sehr volatil, aber sie wird brutal sein. Weil diese Geldschwemme, die da ist, wird irgendwann wirken. Die Frage ist aber, wann sie es tut. Und die Frage ist, wie steil wird diese V-Formation werden und wie viele Rückschläge werden wir noch hinnehmen. Dass die Märkte sich erholen werden, dass die Märkte wieder steigen und dass es langfristig überhaupt keine Alternative zu Aktien geben wird, mehr denn je. Denn es gab noch nie mehr Liquidität, es gab noch nie dieses Zinsniveau und diese Rettungspakete, die gefeuert werden, werden irgendwann Wirkung zeigen. Dann kommt die nächste Frage, wann werden diese Pakete wieder irgendwann zurückgenommen und wann wird wieder die Normalität einkehren? Das ist bei Lehman sehr gut gelungen. Die Frage ist, wie es jetzt gelingen wird. Ich sage, solange die Menschen der Notenbank und den Notenbanken vertrauen, global, dann werden wir auch das Problem der Inflation nicht haben. Wenn aber dort irgendwie Sorgen, Falten am Horizont auftauchen und das Vertrauen in die Notenbanken wird angekratzt, dann droht uns wirklich eine Katastrophe. Das glaube ich nicht. Das ist auch nicht das Szenario, welches wir einpreisen. Für uns ist die Frage, wann die Absicherungen raus, wann ist diese gewaltige Rückschlagsgefahr einigermaßen gebannt, und das gilt es ganz genau zu verifizieren.
Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Absichern oder nicht, wie Sie mit Mini-Futures absichern, haben Sie gerade nochmal erklärt. Das kann man auch, das verlinke ich nochmal dazu im letzten Interview, exakt nachlesen und nachhören. Jetzt haben wir immer wieder Mails bekommen auch, wann nimmt man so eine Absicherung raus? Welche Taktik wäre hier? Auf welche Signale achten Sie?
Heinrich, dann sitzen wir doch morgen früh da. Wir haben ein breites Netzwerk. Wir arbeiten sehr, sehr intensiv. Also wir halten ständig, jeden Tag ein Meeting mit unserem Beirat. Vorneweg, wie gesagt, an dieser Stelle würde ich mich auch sehr, sehr herzlich bedanken an Professor Schips und Professor Hens, die also wirklich eine immense Leistung mit mir erbringen, weil wir jeden Tag wirklich teilweise mehrmals die Faktenlage ganz genau analysieren. Und kaum einer hat dieses Privileg, wie wir es haben, auf solche zwei Koryphäen wirklich zurückgreifen zu können. Und es ist also angefangen von den Währungen, über die Rohstoffe, über die Bewegungen bei den Options oder bei den Optionen, über die Risikoprämien, über die Credit Swaps, die bezahlt werden. Das sind also sehr, sehr viele Faktoren, auf die wir achten und die wir täglich prüfen, um zu sagen, die Anormalität aus dem Markt wird wieder irgendwann mal verschwinden. Aber diese Anormalität ist im Moment präsenter denn je. Und wir haben Verwerfungen auf dem Markt, positive Korrelation zwischen Gold- und Aktienmärkten. Wiederum eine komplett negative Korrelation zwischen Öl und zwischen Gold und zwischen Rohstoffen. Es gibt Tage, da steigt das Palladium 10% am nächsten und das Gold verliert gleichzeitig. Das sind totale Verwerfungen. Ölpreis, das ist das beste Beispiel. Wir waren $40 negativ. Das bedeutet, wenn mir jemand ein Fass Öl abgekauft hat, musste er mir Geld drauflegen, weil er keine Lagerkapazitäten hätten. Ja, aber das ist auch vielleicht, das haben sehr, sehr viele Zuhörer, haben mich auch gefragt, wie kann es denn sein? Ich meine, gratis, da würde ich, nehme ich ja alles, da kann ich ja gratis tanken und produzieren. Ja, so einfach ist das nicht. Sie haben ein April-Kontrakt, der deklariert Ihnen, nehmen wir mal an, in einer Woche, jetzt stehen Sie da, der Ölpreis ist bei $30 und Sie wissen genau, Sie bekommen nichts, aber Sie wissen, der nächste Tanker ist unterwegs, das Lager ist voll und die Produktionsanlage läuft auf Hochtouren. Ja, dann muss ich fragen, ich schenke dir, und jetzt sagt der Nächste, ja, aber ich habe kein Lager, ich muss Lagerkapazitäten bezahlen. Also leg mir $100 drauf und dann kann ich das entsorgen. Dann sagt der Nächste, nee, ich leg dir $10 drauf. Und dann sagt der eine, okay, du nimmst mir 1.000 Fässer ab und du bekommst $40 obendrauf. Damit sein Schiff einlaufen kann, damit das nächste Schiff beladen werden kann, damit die Ölanlagen weiterlaufen. Das ist ein hochkomplexes Thema. Und solange diese Verwerfungen im Markt so sind, wie sie sind, sind Rückschläge, Kapriolen und gewaltige Volatilitäten überhaupt nicht von der Tagesordnung. Und es wird mich überhaupt nicht wundern, wenn wir wieder Tage haben, wo wir 300, 400, 500 Punkte rauf, runter gehen, sowohl im DAX als auch im Dow Jones. Das ist alles absolut im Moment im Rahmen des Möglichen. Aber wie gesagt, temporär. Wir müssen ganz klar bei meiner Meinung diesmal unterscheiden zwischen einer kurzfristigen Meinung und einer längerfristigeren Meinung. Im Moment ist es immer noch in einem Panikmodus und der Markt ist nicht kalkulierbar.
Gehen wir unser Börsenradio Halinka Echtgelddepot durch. Für Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, die Details sind relativ simpel. Wir starteten mit 25.000 Euro im August 2019 und jeden Monat sparen wir nochmal 1.000 Euro auf dieses Depot ein. Und Herr Linker hat quasi nicht viel, aber 1.000 Euro Liquidität, die er einsetzen kann. Wo stehen wir denn momentan?
Also wir fangen mal an. Wie immer, Kickoff war der 8.8. und wir gehen die Titel durch. Ich erspare es mir diesmal, zu jedem Titel etwas zu sagen, weil das hat sich eigentlich gar nicht geändert. Die Einschätzung, warum die Titel drin sind, warum sie nicht drin sind, das bleibt alles, wie gesagt, beim Alten. Es gab auch einige Veränderungen, oder es gab eine einzige Veränderung, und da werden wir kurz drauf zu sprechen kommen. Wir beginnen mal mit der Alibaba. Seit Kauf ein Plus von 32,9%. Die Basler-Versicherung ein Minus von 19%. Die Berry-Kalebau ein Plus von 2,8%. Die Bergbahnen Titlis, ein Minus von 24%. Die Bank Canton Alvaduas, ein Plus von 20%. Die EMI, ein Plus von 9,5%. Unser Goldman Sachs Turbo Mini Future auf den MDAX, ein Plus von 54%. Gurit, und das ist der Neuzugang im Depot. Gurit ist ein Schweizer Unternehmen, welches spezialisiert ist auf Windkrafttechnologie und auf die Füllungen von Rotorblättern, auf Hochleistungsverbundstoffe. Wir haben diesen Titel gekauft. Seit Kauf ein Plus von 16%. Hannover Rück ein Minus von 5,5%. Die Kering, die Holding von Gucci und den Luxusgütern, ein Minus von 24%. Mastercard, 0,1% im Minus für die Mastercard, 0,1%. Novartis, ein Plus von 2,2%. Die Swiss Life, ein Minus von 29%. Die VAT, ein absoluter Volltreffer, der Vakuumventilhersteller, ein Plus von 48%. Und die Wirecard mit einem riesen Comeback nur noch ein Minus von 8,5%. Das Ganze bedeutet, dass wir einen Kontostand haben von 36.100 Euro und das bedeutet wiederum seit Kauf ein Plus von genau 7,1%. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Benchmarks, wie immer. Im selben Zeitraum der Dow Jones minus 12%, Nasdaq ein Plus von 4,6%, der DAX ein Minus von 13,4%, der SMI ein Minus von 2,2%. Macht eine Vergleichsperformance der Benchmark von minus 5,8%. Die Verheerung des DAX zeigt noch einmal eine Sache, dass die Dividenden dort eingepreist sind. Das ist der Performance-Index und nicht der Kursindex. Das heißt also, wenn man die Dividenden rausrechnet, dann ist das Bild noch wesentlich schlechter. Also nochmal die Vergleichsperformance minus 5,8% bei der Benchmark versus plus 7,1% bei unserem Depot. Das heißt, wir haben der Benchmark ist jetzt etwa 13% abgenommen.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.